SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Hier kommen die Mittagsthemen im Rendezvous. Zwei Konkurrenten im Buchhandel spannen zusammen, Orell Füssli und Thalia.
Gesamtwirtschaftlich ist das natürlich ein Vorteil für die Branche und auch für die Schweizer Wirtschaft»,
sagt der Fachmann. Giuliano Bignasca ist tot, der Gründer der Lega dei Ticinesi, mit scharfem Mundwerk wie hier.
«È ora di finirla che il Partito Liberale comandi questo cantone con il 25% dei voti, è una mafia!»
Die FDP kommandiere im Kanton, damit müsse Schluss sein. Die FDP sei eine Mafia, sagte Bignasca. Eine Würdigung. Der Ständerat schwenkt um und stimmt in Zukunft doch elektronisch per Knopfdruck ab. Und wer in Europa kauft in Zukunft noch Autos, wenn eine ganze Generation von Jungen keine Arbeit finden? Wir fragen den Generaldirektor des Internationalen Automobilsalons in Genf im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Andi Lüscher. Er hat die Nachrichten.
Orell Füssli und der deutsche Thalia-Konzern legen in der Schweiz ihr Buchgeschäft zusammen. Die beiden Buchhandlungsgruppen werden je zur Hälfte am neuen Unternehmen beteiligt sein, wie sie bekannt gaben. Der Zusammenschluss wird Auswirkungen auf die Mitarbeiter haben. In den nächsten anderthalb Jahren würden wohl bis zu 50 Stellen abgebaut, sagte Konzernchef Michel Kunz. Die Wettbewerbsbehörden müssen dem Zusammenschluss mit Thalia noch zustimmen. Der Ständerat stimmt künftig nicht mehr per Handzeichen ab, sondern durch Knopfdruck. Der Rat hat sich mit 27 zu 17 Stimmen dafür entschieden, eine elektronische Abstimmungsanlage einzubauen. Im Herbst hat er das noch abgelehnt. Nach diversen Pannen beim Zählen der erhobenen Hände haben nun mehrere Ständeräte ihre Meinung geändert. Wegen der Entgleisung eines Zuges bei Bern-Bümplitz bleibt die Strecke Bern-Freiburg-Lausanne bis 15 Uhr unterbrochen. Die Reisenden von Zürich-Bern und Luzern-Bern in die Westschweiz werden über Biel umgeleitet. Im Regionalverkehr werden Busse eingesetzt. Die entgleisten Wagen waren nicht besetzt. Der Präsident der Lega dei Ticinesi, Giuliano Bignasca, ist 67-jährig gestorben. Der Tessiner Staatsrat Norman Goppi hat eine entsprechende Meldung der Tessiner Medien bestätigt. Demnach starb Bignasca in der Nacht in Canobio. Über die Todesursache sei noch nichts bekannt. Ein italienisches Gericht hat den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi in erster Instanz zu einem Jahr Haft verurteilt. Beim Gerichtsverfahren ging es um abgehörte Telefongespräche. Es handelt sich um einen von mehreren Prozessen, die gegen Berlusconi laufen. Beim wohl bekanntesten geht es um die Begünstigung einer Prostituierten. Das heutige Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Berlusconi kann es an zwei höhere Gerichtsinstanzen weiterziehen. Die Flugbeschränkungen über süddeutsches Gebiet sind zulässig. Das sagt der EU-Gerichtshof zum Fluglärmstreit zwischen der Schweiz und Deutschland. Deutschland hatte die Beschränkungen vor 10 Jahren einseitig erlassen. Verboten ist demnach das tiefe Überfliegen deutschen Gebietes zu gewissen Zeiten. Die Ausweichflugrouten bringen Anwohnern auf Schweizer Seite mehr Lärm. Unterdessen hat der Ständerat einem geplanten neuen Fluglärmabkommen mit Deutschland deutlich zugestimmt. In Deutschland selbst ist die Diskussion auf Eis gelegt, es gebe noch zu viele offene Fragen. Die Schweizerische Nationalbank hat letztes Jahr 6,9 Milliarden Franken Gewinn erzielt. Sie profitierte unter anderem vom steigenden Goldpreis. Aber auch der UBS-Rettungsfonds trug zum positiven Ergebnis bei, mit über 900 Millionen Franken. Die Nationalbank wird 1 Milliarde Franken ihres Gewinns an Bund und Kantone überweisen. Zur Sicherung des Euro-Mindestkurses von 1,20 Franken nahm die Nationalbank Fremdwährungen im Gegenwert von 188 Milliarden Franken entgegen. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz verharrte im Februar bei 3,4%. 146'000 Personen waren damit als arbeitslos gemeldet. Das sind zwar 2'100 weniger als im Januar, aber 9% mehr als vor einem Jahr. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ging gegenüber dem Januar zurück. Sie stieg aber im Vergleich zur gleichen Zeit vor einem Jahr um 7% auf 20.500. Angaben zu jenen Arbeitslosen, welche ausgesteuert wurden, liegen zum letzten Dezember vor. In jenem Monat verloren 2.600 Personen die Unterstützung der Arbeitslosenversicherung. In Genf hat Bundespräsident Maurer den 83. Internationalen Automobilsalon eröffnet. Augenzwinkernd erklärte Maurer, nach dieser Woche könne er sagen, dass es viel einfacher sei, ein Auto zu kaufen als ein Flugzeug. Am Dienstag hatte der Ständerat dem Kauf des Kampfflugzeugs Gripen zwar zugestimmt, aber kein Geld dafür freigegeben. Der Automobilsalon dauert bis am 17. März. Es werden 700.000 Besucher erwartet. Bei einem Brand in einem Dachstock in Zürich-Wollishofen sind letzte Nacht zwei Bewohner ums Leben gekommen. Eine 74-jährige Frau und ein 91-jähriger Mann. Die Brandursache ist noch unklar. Der verletzte Eishockeyspieler Ronny Keller bleibt querschnittgelähmt. Das teilt das Schweizer Paraplegikerzentrum in Notwil mit. Der 33-Jährige habe sich einen Brustwirbel gebrochen. Eine Hirnverletzung liege nicht vor. Keller ist Verteidiger beim EHC Olten. Er war beim Spiel gegen Langenthal am Dienstag mit dem Kopf voran in die Bande geprallt.
Weiter geht es mit Antworten auf diese Fragen. Werden Bücher in der Schweiz nun noch günstiger und das auf Kosten der kleinen Buchhandlungen? Lässt sich der Ständerat mit dem elektronischen Abstimmen nun wirklich ganz in die Karten schauen? Hat die Lega dei Ticinesi eine Zukunft ohne Giuliano Bignasca? Wer steckt hinter der Entführung der UNO-Blauhelme in den Golanhöhen? Und was tun gegen leise Elektroautos? Ja, wirklich, Lärm einspielen. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.709 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,29 gehandelt, der Dollar zu 94,70 Rappen. Das Wetter? Im Norden wechseln sich dichte Wolkenfelder und sonnige Abschnitte ab. Vor allem im Westen kann es lokal etwas regnen. Im Süden hält der Himmel kaum auf. Immer wieder fällt Regen oder oberhalb von rund 1500 Metern Schnee. Die Temperatur steigt in der ganzen Schweiz auf 10 bis 15 Grad. Am Wochenende geht es mit veränderlichem, aber mildem Wetter weiter. Die Temperatur steigt auf 12 Grad. Dazu zeigt sich zwischen dichten Wolken mit etwas Regen auch für längere Zeit die Sonne.
Aus 2 mach 1. Nach diesem Motto wollen Orel Füssli und Thalia ihr Schweizer Buchhandelsgeschäft zusammenlegen. Sie wollen sich besser wappnen für den harten Wettbewerb im Buchmarkt. Maren Peters.
Beide Firmen stünden vor derselben Herausforderung, sagt Michel Kunz, der Chef von Orel Füssli.
Wir haben im bisherigen stationären Geschäft, im klassischen Geschäft, rückläufige Umsätze. Und wir haben neue Anbieter, relativ globale Anbieter im Internetumfeld. Und dazu braucht es eine gemeinsame Antwort, eine schweizerische Antwort.
Und diese Antwort ist die Fusion. Ein guter Internetauftritt erfordere große Investitionen, sagt Kunz. Die können nur stemmen, wer eine vernünftige Größe habe. Schon jetzt sind Thalia und Orel Füssli die Nummer 2 und 3 auf dem Schweizer Buchmarkt hinter der Mikrotochter Exlibris. Kosteneinsparungen erhoffen sich beide Partner vor allem in der Logistik, im Marketing und in der Informatik. 40 bis 50 Stellen sollen schweizweit gestrichen werden. Ob der Zusammenschluss auch Folgen für das Filialnetz haben wird, ist dagegen noch offen. Die Buchhändler richten den Fokus jetzt erst einmal auf die Stärkung des Internetauftritts. Internationale Anbieter wie Amazon hätten schon jetzt einen Marktanteil von 20%, sagt Kunz, Tendenz steigend.
Wir haben die Erfahrung, dass es wichtig ist, einen eigenständigen Auftritt im Internet zu haben, aber gleichzeitig muss man auch in der Fläche bekannt sein, damit man sich gegenseitig, die beiden Kanäle sich gegenseitig befruchten.
Die gut eingeführten regionalen Marken wie Orel Füssli oder Stauffacher in Bern, der zu Thalia gehört, sollen vorerst erhalten bleiben, anders im Internet, wo es einen gemeinsamen Auftritt geben soll. Der Name ist noch geheim. Marianne Sachs, Präsidentin des Buchhändlerverbandes, sieht gute Chancen, dass das Konzept aufgeht.
Sie haben natürlich die guten Adressen, books.ch und buch.ch. Sie sind bereits recht gut aufgestellt auf diesem Online-Markt. Und ich nehme an, da können Synergien genutzt werden und da können gemeinsame Kompetenzen sich nochmals verbessern und wirklich eine gute Konkurrenz sorgen.
Kleinere Buchhandlungen beobachten die Entwicklung gelassen. Sie haben sich in der Nische eingerichtet. Therese Heiniger, Geschäftsführerin der Münstergasse-Buchhandlung in Bern.
Für uns als kleine Buchhandlung hat das eigentlich keine Bedeutung, weil ja, wir haben unsere Stammkundschaft und ja, und unseren guten Service, den wir auch weiterhin so beibehalten möchten.
Auch Orel Füßli-Chef Kunz betont, der Zusammenschluss richte sich nicht gegen die kleinen Buchhändler. Der Hauptkonkurrent, das ist klar, sind die großen Internethändler.
Maren Peters. Orel Füßli und Thalia wollen also mit gemeinsamem Buchhandel bessere Karten bekommen im Konkurrenzkampf mit den internationalen Internetbuchhändlern. Wie sieht dies der Fachmann, Carlo Bernasconi, der Chefredaktor des Schweizer Buchhandels? Ihn fragte ich, ist es ein geschickter Schritt?
Ich denke schon, weil beide Firmen hocheffiziente zentrale Dienste ausgearbeitet haben und die Möglichkeit anbieten, beispielsweise, dass man im Internet bestellte Bücher auch in deren Läden abholen kann. Und ich denke, hier hat man einen gewissen Vorteil gegenüber Anbietern wie Amazon, wird sich aber weisen müssen, ob das tatsächlich funktionieren wird.
Ist davon auszugehen, dass Bücher damit günstiger werden?
Das ist schwer zu sagen. In der Regel sind ja die Buchpreise nicht mehr gebunden. Es bestehen bei den beiden Unternehmen, soweit ich informiert bin, Preisunterschiede zwischen Büchern, die man im Laden kauft und Büchern, die man im Internet besorgt. Ob es da auch eine Harmonisierung der Preise gibt und ob die dann nach unten tendieren werden, um eben diese Marktausweitung der angelsächsischen Anbieter zu stoppen, wird sich noch weisen. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Generell ist es aber so, dass die Bücherpreise in den letzten Jahren ziemlich heruntergekommen sind. Aber das hat zu tun mit dem Euro, der in den letzten 2 Jahren ziemlich geschwächelt hat.
Die Konsequenzen für die Konsumentinnen und Konsumenten sind also noch nicht so klar. Ich nehme aber an, dass die Konsequenzen für die kleinen Buchläden eher einschneidend sein werden. Teilen Sie diese Ansicht?
Nein, diese Ansicht teile ich nicht. Es ist erwiesen so, dass wenn es zu einer Elefantenhochzeit kommt, wie sie jetzt angekündigt wird, ein Dinosaurier entsteht, dass die kleineren ja eigentlich immer beweglicher sind und beweglicher bleiben können. Insofern glaube ich, dass diese kleineren und vielleicht eher noch die mittelständischen Buchhandlungen gut mit dieser Fusion werden leben können.
Ist es dann so, dass die kleinen Buchläden eher in Nischen ausweichen müssen, also zum Beispiel spezielle Bücher anbieten?
Zweifellos. Hinzu kommt, dass sie natürlich geringere Volumen an Kunden, auch viel persönlichere Beziehungen zu denen unterhalten können. Und über 40% der Bücher sind erzählende Literatur. Und da spielt die Kompetenz des Buchhändlers eine entscheidende Rolle.
Also zusammengefasst gesagt, ein guter Tag für den Schweizer Buchhandel.
Ich hoffe es, weil hier Wertschöpfung getätigt wird. Also die beiden Unternehmen, Orel Füßli und Thalia, die arbeiten aus der Schweiz. Der Sitz der Firma wird in Zürich sein, ist bekannt gegeben worden. Also die Wertschöpfung findet in der Schweiz statt und wird auch hier versteuert. Sie wissen ja, dass Amazon diesbezüglich alle Tricks anwendet, um möglichst keine Wertschöpfung in der Schweiz abführen zu müssen.
Sagt Carlo Bernasconi, der Chefredaktor des Fachblatts Schweizer Buchhandel. Sie sind zum Running Gag geworden, die Zählfehler im Ständerat und der Streit darüber, ob der Rat künftig nicht doch besser elektronisch abstimmt. Vorgestern beim Kampfjet Gripen gab es erneut Zweifel am Abstimmungsresultat. Heute nun hat sich der Ständerat doch fürs elektronische Abstimmung entschieden. Wobei, auch dieser Entscheid ging nicht ohne Panne über die Bühne. Dominik Meyer.
Dreimal nacheinander stimmt der Ständerat ab übers Abstimmen.
Wir wiederholen.
Erst beim dritten Mal ist sich Ratspräsident Filippo Lombardi sicher, dass die Stimmenzähler richtig gezählt haben. Realsatire. Am Schluss aber ist das Resultat klar, es ist vorbei mit Handaufheben im Ständerat. Künftig stimmen die Ständeräte per Knopfdruck ab. Die Diskussionen der letzten Monate, die Spekulationen über Zählpannen, der Ständerat ist zum Gespött geworden.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen,
sagt zerknirscht Urs Schwaller, der CVP-Ständerat. Bislang war er gegen das elektronische Abstimmen, heute ist er dafür. Tisjenny von der SVP kämpft seit langem für den Zeitenwechsel. Es gehe um die Glaubwürdigkeit, sagt er und zitiert eine Schnitzelbank von der Basler Fasnacht.
Der Lehrer Meier sagt zum Fritzli, beim Zählen gilt doch lämmt's ein bisschen. Du weisst, wenn das so weitergeht, langs nur für den Ständerat.
Nach dem Gespött der letzten Monate und nach der Zählpanne vorgestern bei der Kampfjet-Debatte schwenken nun auch hart gesottene Gegner des Wandels um. Hier Werner Luginbühl von der BDP.
Der Druck, der wird nicht mehr nachlassen. Und es gibt halt einfach Entwicklungen, die man akzeptieren muss, ob man sie liebt oder nicht.
Und so stimmt nach zwei Wiederholungen eine klare Mehrheit fürs Abstimmen per Knopfdruck. Volle Transparenz gibt es aber auch künftig nicht. Nur bei Schluss- und Gesamtabstimmungen will der Ständerat automatisch Listen veröffentlichen, die zeigen, wer wie gestimmt hat. Vor allem SP- und SVP-Ständeräte wollten alle Resultate veröffentlichen. Alles andere sei
weder Fisch noch Vogel,
sagt Peter Föhn von der SVP.
Entweder soll eine volle Transparenz geschaffen oder gar nichts gemacht werden.
Doch auch mit dem jetzt gefällten Entscheid wird es volle Transparenz geben, einfach auf Umwegen. Der Ständerat hat nämlich entschieden, dass bei allen Abstimmungen neben dem Ergebnis auch das Stimmverhalten angezeigt wird auf einer Anzeigetafel. Es muss folglich bei jedem Entscheid bildlich sichtbar werden, an welchem Sitz der Ja- und an welchem Sitz der Nein-Knopf gedrückt wurde. Beobachter können dann den Sitzen die Namen zuordnen. Das ist Transparenz auf Umwegen, ein Kompromiss. Der Ständerat mag keine großen Revolutionen. Das hier ist aber wenigstens eine kleine Revolution.
Giuliano Bignasca, der Präsident der Lega dei Ticinesi, ist tot. Mit ihm ist ein Politiker gestorben, der die politischen Geschicke des Tessins in den letzten 20 Jahren beeinflusst hat wie kein anderer. Gerhard Lob, unser Mitarbeiter im Tessin, hat Bignascas Laufbahn über Jahre verfolgt. Ich fragte ihn, wie bedeutend war Bignasca für die Schweiz?
Ja, die Politik verliert einen Leader, der als Präsident einer regionalen Protestbewegung groß geworden ist und damit auch in gewisser Weise Geschichte geschrieben hat.
In der Deutschschweiz hat man Bignasca eher als einen Polterer zuweilen wahrgenommen, der seine Gegner beschimpft. Im Kanton Tessin sieht man Bignasca aber ziemlich anders und er hat auch eine große Rolle gespielt.
Eindeutig, er hat die bestimmende Rolle sogar gespielt in den letzten 20 Jahren. Seine Bewegung ist ja bei den jüngsten Regierungsratswahlen zur stärksten Kraft im Kanton geworden. Und das alles war undenkbar ohne die Figur von Giuliano Bignasca. Seine populistische Art und Weise, sie hat wirklich diesen Kanton auch gespalten.
Was hat er für den Kanton Tessin erreicht?
Er würde sagen, ich habe erreicht, dass dieser Kanton antieuropäisch ist gegen die EU, dass er kritisch ist gegenüber den Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die jeden Tag den Kanton überfluten. Er würde sagen, ich habe erreicht, dass der Kanton Tessin seine Würde bewahrt hat. Andere würden sagen, ja, er hat erreicht, dass der Kanton Tessin sich eingeigelt hat mit der Zeit und immer isolierter ist auch vom Rest der Schweiz.
Giuliano Bignasca hat die Lega dei Ticinesi gegründet. Wie geht es in der Partei jetzt weiter?
Das ist nicht so leicht zu beantworten, weil effektiv die Frage ist, wer wird ihn ersetzen? Auf der einen Seite als Person, als Spiritus Rector dieser Bewegung und als Rebell und Denker, der wirklich nicht so einfach zu ersetzen ist, ein Unikum an Mensch. Auf der anderen Seite seine Finanzen. Er hat den Martino della Domenica finanziert. Er ist ja ein Bauunternehmer. Er hat über viel Geld verfügt. Wer dort einspringen wird, das ist nicht klar. Und viele haben schon immer gesagt, wenn Bignasca mal nicht da sein wird, wird unter Umständen die Lega auch verschwinden. Und das ist natürlich die große Frage für die Zukunft des Kantons Tessins und seiner Politik.
Gerhard Lob aus dem Tessin über den Tod von Giuliano Bignasca. Um den Fluglärmstreit mit Deutschland beilegen zu können, braucht es einen Staatsvertrag mit unseren nördlichen Nachbarn. Das ist für den Ständerat sonnenklar. Er hat den Vertrag darum fast einstimmig gutgeheißen. Die Debatte hat heute aber auch klargemacht, welche Kantone wie viel des zusätzlichen Fluglärms übernehmen müssen. Das birgt immer noch viel Zündstoff. Elisabeth Pestalozzi.
Keine zwei Wochen ist es her, da mahnte Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg im Süden Deutschland, die Schweiz. Für Deutschland sei es unmöglich, das Fluglärmabkommen zu akzeptieren. Zu viele Fragen seien ungeklärt.
Insofern wäre es schon angeraten, da jetzt nicht so aufs Tempo zu drücken, vorausgesetzt man ist daran interessiert, dass der Vertrag auch zustande kommt. Ja.
Doch davon ließen sich die Ständerätinnen und Ständeräte nicht beirren. Und Verkehrsministerin Doris Leuthard bemerkte am Rande der Debatte in der Wandelhalle SEC:
Jeder Staat ratifiziert selber.
Im Saal drin verteidigte die Verkehrsministerin den Staatsvertrag als wesentlichen Fortschritt gegenüber der heutigen verfahrenen Situation.
Es ist unwürdig, wenn zwei Staaten gegenseitig mit unilateralen Maßnahmen vorgehen. Staatsvertrag auf Augenhöhe im Respekt vor der Souveränität ist der richtige Ansatz und das bedingt eben Kompromisse.
Der Vorteil der Kompromisse für die Schweiz: Ein Vertrag schafft klare Verhältnisse und verhindert, dass Deutschland eigenmächtig mit einseitigen Verordnungen die Anflüge auf die Schweiz reduzieren kann. Der Nachteil: Weniger Nordanflüge über deutsches Gebiet bedeuten mehr Lärm für die Schweiz. Die Begeisterung bei den Ständeräten hielt sich deshalb trotz deutlicher Zustimmung zum Vertrag in sehr engen Grenzen.
Ich stimme ein in den Chor der Zähneknirscher.
So Markus Stadler von den Grünliberalen. Dann halt, seufzte auch Schorsch Theiler von der FDP, obwohl es ihm sauer aufstößt, dass Deutschland den Lärm in der Schweiz als weniger schlimm beurteilt als denjenigen über eigenem Gebiet.
Das ist für mich eigentlich eine Diskriminierung. Das ist für mich ein unfreundlicher Akt. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich komme mir schon vor, dass wir mit diesem Vertrag etwas geknebelt werden.
Er habe aus der Geschichte gelernt, gab Peter Bieri von der CVP zu. Dass er vor über 10 Jahren Nein gesagt habe zum Staatsvertrag, das sei ein Fehler gewesen.
In diesem Sinne will zumindest ich nicht ein zweites Mal mit einem negativen Entscheid die Vorlage in den Ruin führen.
Doch bei aller Zustimmung zum Staatsvertrag mit Deutschland, eines ist für die Kantonsvertreter schon heute klar: Sie wollen den zusätzlichen Lärm nicht. Christine Eggersegi aus dem Aargau.
Dafür werden wir kämpfen, dass wir nicht von Norden, von Westen, von Osten mit einer Schleife über unseren Kanton dann alle Lasten mittragen müssen.
Paul Rechsteiner aus St. Gallen.
Aus Ostschweizer Sicht muss klar festgehalten werden, dass es nicht angehen kann, dass die zusätzliche Verlagerung von Flugverkehr einfach zulasten des Ostens erfolgen darf.
Und für Rena Diener aus Zürich.
Auch unsere Bevölkerung hat Anrecht auf Ruhe und Lebensqualität.
Verkehrsministerin Doris Leuthard hörte sich die Bedenken ruhig an, um anzufügen: Innerschweizerisch habe man noch immer eine Lösung gefunden.
Auf den Golanhöhen im Grenzgebiet zwischen Syrien und Israel sind seit Jahrzehnten Blauhelme der UNO stationiert. Sie überwachen die Waffenstillstandslinie zwischen den beiden Ländern. 21 dieser Blauhelme sind nun gestern direkt in den Strudel des syrischen Bürgerkriegs geraten. Sie wurden zu Geiseln einer obskuren syrischen Rebellengruppe. Es gab Krisensitzungen beim Sicherheitsrat der UNO, wo man sich fragt, welches Interesse die syrischen Rebellen haben könnten, ausgerechnet die UNO dermaßen zu provozieren und gegen sich aufzubringen. Philipp Scholkmann in Beirut, welchen Reim machen Sie sich?
Gestern waren die Geiselnehmer noch radikal in ihrer Forderung. Heute betonen sie, die Blauhelme seien keine Gefangenen, sondern Gäste. Und das Außenministerium der Philippinen, wo die Blauhelme herkommen, meldet, es seien Gespräche im Gang. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass den syrischen Kämpfern ihre Aktion tatsächlich etwas über den Kopf wächst oder dass der internationale Druck der letzten Stunden doch nicht ganz spurlos bleibt. Sicher ist, ihre Forderung ist für die UNO praktisch unerfüllbar. Die Geiselnehmer wollen ja, dass sich die syrischen Regierungstruppen aus einem einzelnen umkämpften Dorf in der Gegend, dort im Golan, zurückziehen. Aber niemand weiß, wie die UNO sowas durchsetzen könnte bei diesen Regierungstruppen, also beim Regime Assad, das sich ja in einer Art Kampf ums Überleben befindet in Syrien und nun wirklich auf niemanden irgendwelche Rücksichten genommen hat dabei bisher.
Das klingt etwas nach Schadensbegrenzung, diese neue Reaktion. Was wissen wir über die Gruppe, also über die Entführer? Was ist da schon bekannt?
Sehr wenig eigentlich. Es gibt diese Videos, die gestern veröffentlicht wurden, in denen junge Männer vor den weißen Fahrzeugen der UNO stehen und ihre Forderung formulieren. Diese eben sehr lokale Forderung, konkret bezogen auf die Kämpfe dort in der Gegend, in der die Blauhelme stationiert sind. Die Blauhelme, die da ja zunehmend jetzt zwischen die Fronten geraten, eines Bürgerkriegs, für den sie gar nicht dorthin geschickt wurden. Ihre Geiselnehmer sagen auch, sie gehörten zur Brigade der Yarmouk-Märtyrer. Das wäre eine islamistische Gruppe, die tatsächlich in der Gegend an der Grenze zu Israel und Jordanien operieren soll. Wir wissen außerdem, dass sie im Kontakt stehen zum wichtigsten Informationszentrum der Rebellen. Das hat nämlich die Videos veröffentlicht. Aber wir wissen auch, dass sich der sogenannte Generalstab des Rebellenbündnisses der Freien Syrischen Armee sofort distanziert hat von ihrer Aktion.
Die Rebellen in Syrien galten stets als sehr zersplittert. Kann dieser Generalstab, den Sie angesprochen haben, kann dieser Generalstab der Freien Syrischen Armee etwas ausrichten?
Das werden wir sehen. Grundsätzlich gilt weiterhin, was Sie sagen, die syrische Rebellenfront bleibt sehr zersplittert. Es sind offenbar hunderte verschiedene größere und kleinere Kämpfergruppen übers Land verteilt in Aktion. Manche gehören zu größeren Verbänden, manche arbeiten ad hoc zusammen, manche aber sind völlig autonom. Und es gibt dabei zwar jetzt zunehmend Bestrebungen, Klammern zu bilden, wie eben diesen Generalstab. Es gibt auch den Druck der westlichen Sponsoren, genau das zu tun und dabei die radikalsten Elemente auszuschließen, also jene, die dem Terrornetzwerk Al-Qaida nahestehen. Aber das sind nach allem, was wir wissen, immer noch erst Anfänge. Viele der Rebellengruppen sind offensichtlich nicht oder noch nicht bereit, sich auf ein gemeinsames Kommando zu verpflichten oder jedenfalls nicht dauerhaft. Und viele kämpfen auch mit einem sehr lokalen Fokus, jeweils bezogen auf einzelne Dörfer, einzelne Städte in ihrer Umgebung, wie eben offensichtlich auch diese Geiselnehmer jetzt am Golan.
Danke für diese Einschätzungen, Philipp Scholkmann. Die Autos werden immer leiser. Zum Glück, sagen die meisten. Hybrid- und Elektrofahrzeuge surren aber so leise, dass es für Fußgängerinnen und Fußgänger gefährlich werden kann. Und von diesen Elektrogefährten wird es immer mehr geben. Das sieht man auch jetzt am Autosalon in Genf. Für mehr Verkehrssicherheit sollen diese Elektroautos darum jetzt künstlich laut gemacht werden. Christian von Burg erklärt.
Ohne zu sehen, hören wir am Fußgängerstreifen, was passiert. Hybrid- und Elektrofahrzeuge hingegen sind so leise, dass man sie leicht überhört. Insbesondere für Blinde, aber auch für sehende Fußgänger oder Velofahrer kann das gefährlich sein. Die UNO-Wirtschaftskommission für Europa empfiehlt deshalb, solche Fahrzeuge mit künstlichen Lärmquellen auszustatten. Geräusche also, die per Lautsprecher vom Auto ausgestrahlt werden. Leise Autos wieder laut machen? Sicher nicht, sagt Dominik Schneider vom Bundesamt für Umwelt BAFU.
Von der Abteilung Lärm sind wir darüber natürlich nicht erfreut. Wir versuchen seit Jahren, die Straßen leiser zu bekommen, um die Lebensqualität der Menschen zu steigern.
In BAFU will man diese Idee der europäischen Behörden deshalb bekämpfen. Haben Sie es gehört? Vor allem beim Anfahren und bei niedrigen Geschwindigkeiten seien Elektrofahrzeuge eine Gefahr, sagt Thomas Rohrbach, Sprecher beim Astra, dem Bundesamt für Straßen.
Da ist das Motorgeräusch zentral und das hilft natürlich schon, wenn das Fahrzeug einen gewissen Geräuschpegel hat, dass das Fahrzeug auch wahrgenommen wird.
Das Astra hat zwar Verständnis für die Bedenken der Kollegen beim Bundesamt für Umwelt, dennoch befürwortet das Astra aus Sicherheitsgründen den Einbau sogenannter Soundsysteme bei den leisen Autos.
Es geht natürlich bei diesen Geräuschgeneratoren für Elektrofahrzeuge nicht um hochstarke Musikanlage, die da dann die Innenstädte beschallen werden.
Musikanlagen? Nein. Aber Geräusche der unterschiedlichsten Art werden da aus den Elektroautos in die Umgebung gesandt. Das tönt dann etwa so. Kein Witz. Für den Elektroflitzer Tesla Roadster gibt es bereits das sogenannte Soundkit Formel 1. Die beiden Bundesämter sind sich also nicht einig, wie es weitergehen soll. Entschieden wird aber sowieso in der EU. Und die Autobauer werden kaum für den Schweizer Markt Spezialanfertigungen machen. Diskutiert wird nun in der EU, wie man die Geräuschkulisse für Elektrofahrzeuge einschränken soll. Besser nicht verwenden, schreibt die zuständige Kommission, solle man hupen, klingeln, Musikmelodien oder auch Tiergeräusche.
Christian von Burg, und wir bleiben beim Thema Auto. Das Tagesgespräch vom Autosalon Genf gibt's gleich nach den Schlagzeilen mit Andi Lüscher.
Aurel Füssli und der deutsche Thalia-Konzern legen in der Schweiz ihr Buchgeschäft zusammen. Bei Aurel Füssli werden in den nächsten anderthalb Jahren bis zu 50 Stellen abgebaut. Der Ständerat stimmt künftig nicht mehr per Handzeichen ab, sondern durch Knopfdruck. Das hat der Rat nach mehreren Zählpannen so entschieden. Es wird nun eine elektronische Abstimmungsanlage eingebaut. Der Präsident der Lega dei Ticinesi, Giuliano Bignasca, ist 67-jährig gestorben. Über die Todesursache liegen keine Informationen vor.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.